Audiomitschnitt der Tagung Biometrische Identitäten und ihre Rolle in den Diskursen um Sicherheit und Grenzen vom 30. November und 1. Dezember 2012. Durchgeführt von der Arbeitsgruppe Informatik in Bildung und Gesellschaft am Institut für Informatik der Humboldt-Universität zu Berlin in Adlershof und unterstützt von der Alcatel-Lucent-Stiftung für Kommunikationsforschung. Einführungsvortrag von Wolfgang Koi, 30. November 2012.
So, da niemand vorhersagen kann, was die S-Bahn mit uns noch vorhat, schlage ich vor, dass wir anfangen, damit wir nicht beliebig schon von Anfang an mit Verzögerung beginnen. Ich freue mich, dass sowieso schon so viele da sind, also das ist ja doch schon 40 Jahre. Erwarte in Adlershof nie, dass es politisch losgeht, weil die zum ersten Mal hier sind, garantiert zu spät kommen. Die Profis natürlich zu früh sind, aber das ist eine andere Geschichte. Wir machen heute einen Workshop über Biometrie und ich muss sagen, das ist ein Thema, das unsere Arbeitsgruppe fast schon immer beschäftigt hat. Wir haben so viele Langfristprojekte in dem Bereich, die sich dann aber immer woanders hingedreht haben, weil es ein, sagen wir es offen, ein sehr schwieriges Thema ist, ein sehr schlecht greifbares Thema, obwohl es in unserer Gesellschaft ja nun extrem wichtig ist. Wir haben uns hier ein bisschen noch zurückgenommen und haben gesagt, eigentlich steht dahinter das Problem der Identität und damit haben wir ein philosophisches Fass ohne Ende aufgemacht. Der Begriff der Identität ist so kompliziert, dass man ihn sicher mit technischen Mitteln leicht lösen kann. Deswegen gibt es die Biometrie, wo zumindest in irgendeiner seltsamen Variante angedeutet wird, man könne Menschen so vermessen, dass sie identifizierbar sind. Es gibt im Moment eine für mich sehr interessante Entwicklung der Vermessung, der Vermessenheit, sollte man fast sagen. Das ist Self-Monitoring. Das hat nichts mit Biometrie zu tun, aber ist ein Geschäft der Zukunft für die Informatik, nämlich die Leute mit jeder Anzahl von Programmen auszustatten und Sensoren auszustatten, sodass sie pausenlos darüber Bescheid wissen, wie krank sie sind oder was sie gerade geleistet haben körperlich oder dass sie geschlafen haben. Das wissen sie zwar sowieso ein bisschen, aber sie wissen es dann viel genauer und da, wo man nicht mitmachen will, machen die Telefongesellschaften schon seit längerem mit und zeichnen jede Ortskoordinate eines Smartphone-Besitzers auf und können über Jahre Auskunft geben, wer wo war, beziehungsweise wo sein Smartphone war. Das ist aber eine andere Abteilung. Wir reden über das direkte Vermessen des Körpers. Und weil so ein Thema selbstverständlich eine riesige historische Dimension hat, und auch andere kulturelle Dimensionen, möchte ich zur literarischen Dimension kommen und lese aus einer Epistel aus einem Buch des größten deutschen Dichters des 19. Jahrhunderts, finde ich, nämlich Jean Paul vor. Jean Paul, den Sie alle nicht gelesen haben, weswegen Schande über Sie kommen muss, wenn Sie es nicht tun. Sie können also noch rauskommen aus diesem Problem, indem Sie ihn endlich lesen. Legen Sie Goethe und Schiller zur Seite, das sind Langweiler. Jean-Paul ist wahnsinnig komisch und hat über alles geschrieben. Unter anderem hat er geschrieben, aber die Hauptsache ist doch diese. Damals hatte sich Napoleon noch nicht als deutsche Feuersäule im Krieg und als deutsche Wolkensäule im Frieden auf den Weg gemacht und uns allen gezeigt und geboten, was zu tun und zu lassen, besonders in Pässen. Und in einer vorbonapartorischen Zeit konnte jeder leichter und unbehinderter in fremden Ländern ohne alles Signalement wie ein ehrlicher Mann aussehen, als jetzt im eigenen Lande mit einem Passe. Und da Jean-Paul prinzipiell Hypertexte schreibt, das heißt, ohne mehrere Fußnoten auf einer Seite gibt es gar nichts. Fußnote dazu. Zum Beispiel, wer mitten aus Bayern in Bayern umherreist, muss doch in jeder zweiten, dritten Großstadt seinen Pass so gut wie in einem fremden Lande visieren und unterschreiben lassen. Allerdings wäre es wohl weiterzutreiben, um Passvorzeichen in jedem Dorfe, ja in jeder Vorstadt zu verlangen. Aber man will, scheint es, Ehrgefühl schonen. Und daher lieber Rechtschaffenheit voraussetzen, präsumieren, fingieren, wie Juristen täglich tun. Also man unterstellt uns, dass wir rechtschaffen sind und deswegen werden wir nicht zwischen Adlershof und Berlin kontrolliert. Jedenfalls nicht allzu oft. Desto besser, sage ich, und man erlaube mir zum Beweise davon nur, und das ist es, worum es mir geht, ein kurzes, schwaches Lob der jetzigen höheren Passwissenschaft. Ich glaube, das gehört zur Biometrie als Teilgebiet dazu. Das Lob läuft am Ende auf weiter nichts hinaus, als dass sie die menschliche Würde mehr anerkennt und großschreibt und den ehrlichen Mann leserlicher stempelt als früher geschehen. Sonst konnte jeder auf Reisen mit einem Schelm verwechselt werden, weil er keinen vollständig bestimmenden Zettel, wie doch schon schlecht gemalte Figuren einen im Maule, in Händen hatte, worauf stand, wer er war. Der Passagier war ein Arzneiglas, eine Weinflasche ohne angebundenen Zettel und niemand über der Grenze wusste voraus, was er zu sich nahm. Jetzt aber unterscheide zum Beispiel ich mich auswärts von sämtlichen Spitzbuben in der Welt. Denn ich zeige meinen gestempelten Papierpass vor, worin außer meiner Handschrift steht, dass ich 5 Fuß und 10 Zoll lang bin. 59 Jahre alt, in Wunsiedel geboren, etc., dass meine Stirn breit und hoch ist und mein Mund klein. Oder lässt es sich nur träumen, dass es gerade einen Spitzbuben geben könnte, auf welchen alles von mir so passete, dass wir einander deckten wie geometrisch gleiche Figuren. Oder ineinander eingriffen wie Kerbhölzer. Unmöglich. Sogar meine nächsten Nachahmer und Diebe würden meinen Pass, so sehe ich auch Swift und Stern nachgeahmt und bestohlen, auf der Stelle unterscheiden von mir. Und dies ist eben der unschätzbare Vorzug eines heutigen Passes, dass er eine wahre Monographie eines Einzelwesens liefert, auf einem einzigen Folioblatt. Und ich wüsste nicht, womit sie sonst zu ersetzen wäre, am allerwenigsten mit dem Grabschriftpass auf dem dicken Marmor, der nur an das Inland, nicht aber an das Ausland lautet, wohin der Passinhaber abgereist ist. An Pässe sich übrigens stoßen, weil sie halb wie vordatierte Steckbriefe klingen und nicht genug Treu und Glauben voraussetzen, heißt wohl das Zartgefühl übertreiben und es am falschen Orte, nämlich in der Polizeistube, zu verlangen. Und ich will ja hier jeden mit Diebbanden selber schlagen und beschämen. Denn gerade diese, welchen am Ruf und Schein der Ehrlichkeit so viel, ja noch mehr gelegen sein muss als uns, den Dieben, weil alle ihre auswärtigen Geschäfte darauf beruhen, ja ihre inneren größtenteils, indem sie ihre kleinen Einschieb- und Enklavenstädtchen im Staat, gerade Dieberei untereinander am stärksten und als Majestätsverbrechen gegen die ganze Verfassung ahnden. Eben diese Banden, Schwarzbündner und Bündler, sag ich, finden Pässe so wenig gegen den Ruf und den Schein der Ehrlichkeit und unter ihrer Würde, dass sie einen eigenen Beamten unter sich besolten, welcher ihnen falsche Pässe, für sie eigentlich wahre Pässe, macht. Der Fleppen- und Passmacher, der mit Mühe und Kunst die Stadtsiegel von unseren Fleppen ablöset und sie auf seine anklebt oder der gar unsere Stempel erst nachstechen muss, daher er sich noch Zinkenstecher betitelt, steht im höchsten Ansehen unter sämtlichen Dieben und erhebt außer seinen jedesmaligen Passgebühren noch von jeder Beute einen besonderen Ausbeutetaler. Es liegt allerdings in unseren Staatsverfassungen, dass wir hier nicht ganz die Diebbanden erreichen können, indem diese die Pässe und Fletten stets nur außerhalb ihrer Räuberhöhlen gegen die Fremden vorkehren. Untereinander selber aber weder Pässe noch Aufenthaltskarten fordern. In unseren weit volkreicheren Verfassungen verlangt die allgemeine Sicherheit eine Aufenthaltskarte, noch neben den im Polizeibüro niedergelegten Fletten. Und sogar meine niedergelegten Fletten muss ich in meinem eigenen Lande wegen der Größe derselben mit Recht in jeder einheimischen Kreisstadt von Neuem visieren lassen. Man halt es mehr für einen Einfall und Traum als für einen ernsten Vorschlag, wenn ich hier frage, ob die Polizei nicht allgemeine Pässe, etwa nach der ersten Beichte, auf den Rücken aller Volljährigen als zweite Taufscheine mit Geburtsort, Eltern und so weiter so einbrennen könne, dass man es mehr sehe als spürte. Und zu machen wäre es. Wenn man die S-Bahn betrachtet und sieht, wie viele Tätowierungen heutzutage unterwegs sind, ist das offensichtlich ein realistischer Gedanke gewesen, zur Zeit von Jean-Paul allerdings seltsamerweise noch nicht so gut umsetzbar. Wer bedenkt, dass der Kaiser Theophilus auf die Gesichter zweier Mönche jedem 12 griechische Verse hat einätzen lassen, dem würde ein solches Passtätowieren nicht viel anders, ja viel besser vorkommen als die Mahlzeichen des Tiers auf den Hinterbacken der Kavalleriepferde oder auf der Wolle der Schafe. Ein solcher immergrüner, immerwährender Rückenpass bliebe für die Ehre eines ehrlichen Mannes ein drittes Rückendekret und eine tragbare Rückenlehne. Und er hätte überall, wo er sich setzen wollte, sich bloß aufzudecken nötig und als sein eigener Hintermann dazustehen, denn einen solchen brauchte er, um zu siegen, bloß den Rücken zu zeigen als eine Kehrseite seines Gehalts. Doch genug von dem Einfalle, der nur zeigen soll, wie sich eingeätztes Pass- oder Fleppenwesen ebenso gut mit feinstem Ehrgefühl, trotz allem Anscheine von Brandmarken, vertragen diese wie mit der Einsparung von Schreibgebühren, Zeitaufwand und dergleichen mehr. Ich denke, Jean-Paul hat uns hinreichend viele Hinweise gegeben, dass wir noch lange nicht am Ende der Biometrie sind, sondern gerade am Anfang. Unsere Tagung wird vom Anfang.